Wir alle sagen Amen nach diesem wunderbaren Wort, allmächtig bist du. Bedanken möchte ich mich bei Henry für das spontane Einspringen, als ich habe sie ihm letzte Woche gefragt. Und ja, es ist eine Hilfe, wenn man eine Predigt hält und dann der Gottesdienst noch auch geleitet wird. Und da meine Frau meinte, ich darf noch ganz herzlich Uwe und die Heike grüßen, aber sie gehören eigentlich schon fast zu unserem Inventar. Wir haben euch fest bei uns gebucht. Also ganz herzlich willkommen. Freuen uns, dass ihr da seid und die Eltern auch so treu unterstützt. Meine Predigt habe ich überschrieben. Jesus sagt, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird. Jesus sagt, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird. Da wollen wir hören, was will das eigentlich bedeuten. In Johannes Evangelium Kapitel 14, meinen Text, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe ewiglich. Den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht, sie kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Ist noch immer ein kleines, so werdet ihr mich nicht mehr sehen, aber ihr sollt mich sehen, ich lebe und ihr sollt auch leben. An dem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Vers 25. Und solches habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, welchen mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch erinnern an alles, was ich euch gesagt habe. Wenn wir so das Glaubensbekenntnis sprechen und lesen, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und an den Heiligen Geist, drückt dieses Bekenntnis dann auch unseren persönlichen Glauben aus, unsere persönliche Beziehung zu Gott? Wissen wir, wir glauben wirklich an einen Gott, der alles bestimmt und alles macht. Gott weiß, und wir wissen es genauso, wie sehr wir auf den Helfer Gottes angewiesen sind. Er weiß, dass wir auf den Heiligen Geist angewiesen sind. In dem Gespräch mit Nikodemus erinnern wir uns, wie Jesus zu Nikodemus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, dass jemand von Neuem geboren wird, aus Wasser und Geist, dann kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Denn was aus Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Nur was aus dem Geist geboren wird, das ist Geist. Darum wundere ich mich, dass ich zu dir gesagt habe, ihr müsst, nicht ihr könnt, ihr sollt, ihr müsst von Neuem geboren werden, wenn wir in das Reich Gottes eingehen wollen. Was wollte Jesus damit sagen? Wenn nun jemand durch Gottes Gnade von Neuem geboren wird, dann geschieht etwas. Dann kommt der Heilige Geist nicht, um in ihm zu wohnen, sondern er kommt, um in ihm das neue Leben entstehen zu lassen. Wir werden von Neuem geboren und in uns soll ein ganz neues Leben beginnen. Aber warum will er in uns wohnen? Auch darauf gibt Gott und Gottes Wort selber die Antwort im Epheser 2, Vers 22. Damit ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge seid, sondern Mitbürger und Gottes Hausgenossen. Ihr gehört in seine Familie hinein. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, in dem Jesus Christus der Eckstein ist. und in ihm wird der ganze Bau zusammengefügt zu einem heiligen Tempel. Und durch ihn werdet ihr erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Das ist, was Gott vorhat. Das bedeutet, der Heilige Geist hat uns in uns Wohnung genommen, damit wir das neue Leben so führen können, wie Gott es für uns geplant hat. Ein neues Leben, das Gott wohlgefällig ist. Und dann hilft uns der Heilige Geist. Er steht uns zur Seite, er führt uns, er leitet uns, er ermutigt uns Schritt für Schritt und immer wieder. Jesus wusste, dass seine Jünger nur dann ein gottwohlgefälliges Leben führen können, wenn der Heilige Geist ihnen hilft, sie begleitet, in ihnen wohnt. Jesus wusste auch, wenn einmal diese von ihm geplante, gewünschte Verbindung mit dem Heiligen Geist gestört, unterbrochen wird, dann wird das Leben der Jünger hilflos, orientierungslos, kraftlos. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Nun fürchte ich, dass heute eine große Ungewissheit über den Plan, über die Absicht Gottes, über den Dienst und die Unterstützung durch den Heiligen Geist herrscht. Wir können es gar nicht in unserem Leben richtig einordnen, oft in der heutigen Zeit. Jesus sagt, wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Aber mit dem Wort Wahrheit, da tun wir uns heute sehr schwer. Vieles wird einfach nur gesagt, erklärt, behauptet, ausgesprochen. Da gibt es ein Buch aus dem Jahre 1950. Es ist 70 Jahre alt. Romano Guardini hat dieses Buch geschrieben mit dem Titel »Das Ende der Neuzeit«. Und in seinem Buch damals, im Jahre 1950, wies er auf ein Problem hin, das heute noch viel gravierender geworden ist. Er schrieb, unser Wissen nimmt zu, aber die Wahrheit nimmt ab. Die Informationsflut wächst, aber unsere Bildung ist erkrankt und unser Glaube schwankt und taumelt, hat keinen festen Grund. Das hat er vor 70 Jahren geschrieben und gesehen, was sich entwickeln würde in unserer Zeit. Denn ein Meer an Informationen, so zurück zu Guardini, ein Meer an Informationen bedeutet nicht ein Meer an Wahrheit oder ein Meer an Erkenntnis. Und das Meer an Informationen macht uns noch lange nicht klüge oder weise. Und so stehen wir heute noch unabänderlich vor den Guardini weiter, vor den grundsätzlichen Fragen unserer Existenz. Was ist der Mensch? Was ist der Sinn und das Ziel seines Lebens? Was ist das Gute? Was ist die Sünde? Woher kommt das Leid? Und welchen Sinn hat das? Was ist der Weg zum wahren Glück? Was ist der Tod, das Gericht nach dem Tode? Und woher kommen wir und wohin gehen wir? Und genau das ist die Situation. Da hinein sagt das Buch, der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit führen. Und da erscheint uns die Wahrheit wie das gelobte Land, in das wir hineingeführt werden sollen, weil das dann ein für alle Mal unser Zuhause sein wird. Wir sollen uns von Gott in die Wahrheit führen lassen. Das ist mit der Wahrheit Gottes wie mit dem Atem Gottes. Er lässt uns leben. Es ist die Wahrheit des Menschensohns, eine Wahrheit, die sich uns offenbart und die uns sagt, ich liebe dich, ich rufe dich und sage, ich bin der Weg, und die Wahrheit und das Leben. Und wie Jesus selbst an jenem Ostertag den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus geholfen hat, die Wahrheit aufzuschließen und zu verstehen, so will der Heilige Geist kommen, um uns die Wahrheit aufzuschließen, damit wir sie verstehen und in der Wahrheit leben können. Denn wenn er, der Beistand, kommt, den der Vater aussenden wird, den Geist der Wahrheit, sagte Jesus. Es ist Jesus, der uns den Heiligen Geist sendet. Und das Wort Paraklet für Heiligen Geist, Beistand, kann auch verschiedene andere Übersetzungen haben. Der Heilige Geist ist unser Beistand, unser Fürsprecher, ist unser Anwalt, ist unser Tröster. Bewerkenswerte Aussagen werden über diese 5 Aussagen über den Beistand gemacht. Der Beistand Gottes, der Heilige Geist, wird bei uns bleiben. Er kommt nicht und geht, sondern er will da sein, jeden Augenblick. Der Beistand Gottes will uns lehren. Warum ich sage, in unserer Bibel- und Gebetsstunde wollen wir uns mit dem Thema weiter beschäftigen. Kann der Geist Gottes uns noch belehren? Der Beistand Gottes will uns erinnern. Wisst ihr, wie vergesslich wir Menschen sind? Manches Problem hätten wir auch umgehen können. Ich habe das mal ausgelassen hier. Wir können gerne in der Bibel schon darauf eingehen. Wenn wir uns erinnert hätten, was Jesus gesagt hat, was in einem solchen Fall zu tun ist. Es will uns erinnern. Aber das Entscheidende vergessen wir so schnell. Er will uns zeigen, was Sünde ist. Wir haben so oft unsere eigene Vorstellung. Aber er will uns zeigen, was Sünde ist, was Gerechtigkeit und was das Gericht ist. Und er will uns in alle Wahrheit führen. Lassen wir uns von dem Heiligen Geist leiten. Gottes Heiligen Geist, den Jesus uns senden will, er will uns helfen. Mit anderen Worten, er will unser Leben leiten, denn das ist der Plan Gottes von Anfang an gewesen. Und an dem Tag der Pfingsten, da geschah es dann, das lesen wir dann in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 4, und sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wann haben wir, liebe Geschwister, das letzte Mal eine solche Botschaft gehört, dass der Heilige Geist dich führen, leiten und erfüllen will? Ist er nur so ein nebenbei etwas? Und als der Heilige Geist die Jüngerschar erfüllte, da konnte man eine gewaltige Veränderung bei ihnen feststellen. Denn die in ihnen jetzt anwesende Kraft des Heiligen Geistes war in ihrem Verhalten und in ihrem Leben und in ihrem Handeln deutlich erkennbar. Es war der Heilige Geist, der nun ihr Leben prägte, führte und auch bestimmte. Wie gesagt, große Unsicherheit herrscht über den Heiligen Geist. Er ist ein Gott des Trostes, der Gnade und der Barmherzigkeit. Aber wenn wir dem Geist Gottes so wenig Raum geben, dann ist die kostbare Gemeinschaft mit Jesus nicht mehr lebendig. So haben auch viele jetzt in ihrem Leben sich eingerichtet, auch ohne die Führung des Heiligen Geistes leben zu können. Müssen wir uns da über die Schwäche, über die Kraftlosigkeit von Gläubigen wundern, nachdem sie bewusst oder unbewusst die Kraft Gottes aus ihrem Leben ausgeschaltet haben? In der Bibel wird uns ja immer wieder gezeigt, wie unzuverlässig wir Menschen in Wirklichkeit sind. Das wusste Gott. Selbst das auserwählte Volk Gottes, also Israel, die Jünger waren so unzuverlässig. Darum wusste Gott, sie brauchen einen Helfer. Aber die Jünger haben Jesus auch nicht fest vertraut. Im Gegenteil, sie hatten andere Überlegungen, andere Pläne, andere Gedanken. Die passten gar nicht mit denen überein, die Jesus hatte. Als Jesus ihnen sagen wollte, sie müssen bereit sein, das Kreuz zu tragen, da hörten sie überhaupt nicht zu. Da hatten sie ein Gespräch, wer wohl der Größte unter ihnen sei und der Wichtigste. Das erinnert mich an die Botschaft, die Gott durch den Propheten Jeremia, in Jeremia 2, die Verse 4 bis 13, ausrufen ließ. Da heißt es, ich lese nur Vers 13, mein Volk hat eine doppelte Sünde begangen. Erst haben sie mich verlassen, die Quelle mit lebensspendendem Wasser, und dann haben sie sich rissige Zisternen ausgehauen, die kein Wasser halten. Israel, auch die Jünger, waren vor Pfingsten eigentlich immer wieder eine Kränkung Gottes. Nun fragen wir uns vielleicht, wie konnte Gott so ein wohlgefälliges Leben führen? Jetzt wird der eine oder andere denken, ganz einfach, er war ja Gottes Sohn. Er konnte so ein vorbildliches Leben führen, weil er Gottes Sohn war. Das war aber nicht der Grund. Das war nicht sein Grund. Als Jesus hier auf der Erde war und Mensch wurde, wie wir, da hat er alles, was göttlich war, abgelehnt. Er hatte sich so erniedrigt für uns, niedriger geworden, als wir selber geworden sind. Hebräer 2, Vers 7. Du hast ihn eine kleine Zeit niedriger sein lassen als seine Schöpfung, als die Engel. Niedriger als irgendetwas. Er hat sich unter die Menschen gebeugt. Aber wie konnte er nun doch sein Leben zur Ehre Gottes führen? Auch darauf gibt er eine Antwort. Johannes 5, Vers 19. Ich sage euch die Wahrheit. Von sich aus kann der Sohn gar nichts tun. Er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Worauf war Jesus eigentlich orientiert? Allein auf Gott. Er sagt, ich tue nichts. Und das bedeutet, Jesus hatte immer fest den Vater im Blick. Was immer der Vater tut, das tue ich. Das hat er noch einmal wiederholt in Johannes 5, Vers 30. Dabei kann ich nicht eigenmächtig handeln, sagt Jesus, sondern ich entscheide mich so, wie Gott es mir sagt. Mir geht es darum, nicht meinen eigenen Willen zu tun, sondern ich erfülle den Willen des, der mich gesandt hat. Geschwister, wie würde unsere Welt heute aussehen, wenn die Gläubigen sagen, ich tue nur das, was der Vater mir aufträgt und der mich gesandt hat. Allein dieser Gedanke, Vater, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dieser Gedanke bestimmte allein sein Leben. So fing der Dienst von Jesus an, als er in die Öffentlichkeit ging, mit der Bergpredigt. Schon seine dritte Bitte. Dein Wille geschehe, im Himmel wie auf Erden. Und Jesus hat es nicht leicht gefunden. Immer und immer wieder musste er sich durchringen. Wir wissen, kurz nach seiner Verhaftung, da bittet er Jesus im Gebet und ringt darum, Wenn es möglich ist, Vater, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Diesen bitteren Kelch mit all unseren Sünden, den er trinken musste. Das war zu viel selbst für ihn. Und nach langem inneren Kampf schließt Jesus dann das Gebet mit den Worten ab. Mein Vater, aber ist es nicht möglich, so geschehe dein Wille. Dein Wille geschieht bedeutet, die Kontrolle abzugeben und die Kontrolle zu übergeben an unseren himmlischen Vater. Natürlich weiß Gott, wer wir sind. Wir möchten unser Leben selbst planen und selbst gestalten. Wenn wir aber uns vertrauensvoll hineinnehmen lassen in den Willen Gottes, dann können wir sagen, was Gott, dann können wir erleben, was Gott für uns plant, was Gott für uns vorhat. Dann können wir mit Gottes Hilfe und Gottes Heiligen Geist rechnen. Zwei Beispiele möchte ich das erklären, dass dieser Heilige Geist so wichtig ist in unserem Leben. Ein Beispiel. In unserer Nachbarschaft wurde ein Haus gebaut. Ich habe es mir angeguckt. Wunderschön, wie die bauten. Sehr sorgfältig, schlüsselfertig, gründlich, hervorragend. Und wenn ich das Haus mir ansehe, dann kann ich sagen, ein großartiges Haus. Kann ich ruhig ansehen. Aber das Haus gehört mir nicht, weil es nicht auf meinen Namen steht. Auf unserer Bank, mit der wir zusammenarbeiten, hat gerade einen lieben Brief geschickt, will die Kosten erhöhen und die Gebühren erhöhen. Da liegt auf dem einen Konto, das weiß ich, ein riesengroßes Vermögen. Wie gesagt, es liegt auf der Bank, wo wir mit zusammenarbeiten. Es liegt aber nicht auf einem Konto, aber es ist nicht unser Konto. Das Konto trägt nicht unseren Namen. Was will ich damit sagen? Wir könnten wissen, da liegt ein großes Vermögen, aber wir wären in dem Stand der Dinge, so wie wir einfach sind, es gehört uns nicht. Wenn uns der Heilige Geist das Konto nicht überträgt, ist es immer ein fremdes Konto. Was möchte ich damit sagen? Über das, was Jesus getan hat, da können wir staunen, da können wir uns wundern, da können wir sagen, Jesus hat unsere Sünden getragen. Aber wenn der Heilige Geist nicht kommt und sagt, das hat er für dich persönlich getan, nimm ihn in dein Leben auf, dann ist es nie unser Besitz. In dem Moment, wo der Heilige Geist es deutlich macht, das gilt für dich, das ist nun dein Konto, dann kommt aus tiefster Bewunderung plötzlich Freude, Kraft, Befreiung von der Sünde durch den Heiligen Geist. Und das tat Jesus für dich. Das heißt mit anderen Worten, darum brauchen wir den Heiligen Geist in dieser Zeit. Bevor wir reinkamen, hatten wir gestern ein Telefongespräch. Klaus Arnold war in Kuba gewesen zur Absolvierungsfeier der Studenten. Ein bedrängtes Land, kommunistisch besetzt. Die Studenten haben online ihr Studium absolviert und 120 Studenten wurden an dem Tag graduiert und absolviert, haben ihr Studium beendet. In einem kommunistischen Land. Wie ist das gekommen? Weil der Heilige Geist an ihrem Herzen gewirkt hat und ihr Leben verändert hat. Geschwister, das brennt in meinem Herzen, dass wir heute wirklich dem Heiligen Geist neu Raum geben in unserem Leben. Hören wir einmal, was Gottes Wort uns sagt. Was der Heilige Geist für dich und für mich tun soll, der bei uns ist und sich will. Er lehrt uns. Er lehrt uns. Sagt man die Bibelstelle nicht. Er bezeugt unseren Herrn. Er überführt die Welt von der Sünde, von der Gerechtigkeit, von dem Gericht. Er leitet uns, die Gläubigen, in alle Wahrheit. Er verkündigt uns das Kommende. Er redet von den Dingen des Herrn. Er will Jesus in uns verherrlichen. Er spricht zu uns, zu den Gläubigen. Können wir in unserer Bibelstunde ganz kurz mal überdenken. Er ermuntert die Gläubigen immer wieder und wir brauchen immer wieder neu die Ermunterung. Er hält die Nachfolger, Jünger Jesu ab, überhaupt etwas zu tun. Ups, der Heilige Geist hält uns auf, etwas zu tun. Ich lese mal diese Stelle, Apostelgeschichte 16, Vers 5. Und da wurden die Gemeinden im Glauben gefestigt, nahmen zu täglich an der Zahl und sie zogen weiter durch Phrygien nach Galatien. Vom Heiligen Geist wurde ihnen dann verwehrt, das Wort in der Provinz Asien zu predigen. Und als wir nach Mysien gekommen waren, versuchten sie nach Bithynien zu reisen. Doch der Heilige Geist ließ das nicht zu. Das heißt, der Heilige Geist stoppte sie. Erleben wir so etwas heute noch? Er führt, er hilft, er erforscht die Tiefen der Gottes, erklärt uns Gottes Wort, erinnert uns an die Worte. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich schon gesagt habe, was in der Bibel steht. Und er ruft vor allen Dingen, der Heilige Geist ruft, komm zu dem Heil. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der komme. Und wen der durste, der komme. Und wer der will, der nehme das Wasser des Lebens. Er nehme umsonst. Mit anderen Worten, der Heilige Geist war eine Einheit von Anfang an mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Schon die ersten Worte auf der Bibel lesen wir: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und der Geist Gottes schwebte über der wüsten Erde. Und Vers 3, da heißt es: Und er sprach, und das gesprochene Wort war Jesus Christus, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Eine Einheit von Anfang an. Und so fängt ja auch Johannes sein Evangelium an. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dasselbe war im Anfang bei Gott und sind alle Dinge durch das Wort gemacht worden. Und in ihm war das Leben. Das Leben war das Licht der Menschen. Der Heilige Geist war nicht nur in der Schöpfung dabei, er war von Anfang an der treue Begleiter unterwegs, um Gott zu begleiten, zu führen und um bei uns zu sein, von Ewigkeit her. Nun, liebe Geschwister, was ist jetzt so entscheidend? Der Heilige Geist drängt sich niemals auf. Er steht uns immer zur Verfügung. Er steht zu jeder Zeit an unserer Seite. Sein unermesslicher Reichtum steht uns zur Verfügung. Er wohnt in uns und er will sein mächtiges Werk in uns tun. Sein Wesen, seine Gesinnung, seine Art, sein Bild soll durch ihn in uns entstehen. Und warum tut Gott das? Warum hat Gott das vor? Weil er keine anderen Hände hat als unsere Hände. Weil er keine anderen Füße hat als unsere Füße. Weil er keine anderen Lippen hat, zu sprechen zu den Menschen, als unsere Lippen, um Christus zu bezeugen. Er stellt vor uns ein reich gedecktes Mahl, doch er zwingt niemand, es zu essen. Er sagt, nehmt, das überfließende Leben. Greif zu, es ist da. Ein Vermögen auf einer Bank hinterlegt. Du kannst es nehmen, kannst leben, kannst es erfahren. Lass uns unser Leben noch einmal in Stille überleben. Herr, wenn du uns so reich beschenken möchtest, und wir haben es zu Eingang gelesen in dem Glaubensbekenntnis. Wir glauben an Gott, den Allmächtigen, an Jesus Christus, unseren Erlöser, und an den Heiligen Geist, der bei uns sein will, unser Begleiter. Wir bitten dich, stärke da unseren Glauben und lass das Bekenntnis unseres Mundes ein echtes Leben sein. Wir beten dich an und wollen dir dafür vertrauen. Wir danken dir, dass du nicht deinen Geist träufeln lässt, sondern dass wir wissen, wie wir gerade gehört haben in diesen Tagen. Selbst in einem fernen kommunistischen Land, wo viele junge Menschen wirklich sich an dir orientiert haben, zum Glauben gekommen sind und dir dienen wollen, dass mächtige Ströme des Segens noch immer durch diese Welt fließen. Wir danken dir dafür und beten dich an. Amen. Wir singen noch ein Lied zusammen.